Lebendigkeit entfesseln. Acht Prinzipien für ein neues Arbeiten in Wirtschaft, Bildung und Gesellschaft. Das ist der Titel eines neuen Buches, welches von Silke Leunstra geschrieben worden ist und vor kurzem erschienen ist. In unserem Podcast heute spreche ich mit Silke über ihr neues Buch, über die acht Prinzipien und darüber, was denn eigentlich in Organisationen entfesselt werden kann und wie diese acht Prinzipien dazu beitragen können, um die Lebendigkeit wieder zu entdecken und aufleben zu lassen. Mein Name ist Christoph Raut von ReExperts und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Silke Leunstra.
Hallo Christoph.
Hi, schön, dass du bei mir bist, mal wieder zu Gast in unserem Podcast. Diesmal, wie damals schon angekündigt, geht es um dein neues Buch. Das wurde letzte Woche veröffentlicht. Es gab eine Online-Party zur Buchpräsentation, ja. Bei der ich zumindest auch teilweise dabei sein konnte. Dann hat die Technik etwas gestreikt. Und umso mehr freue ich mich auch, dich jetzt wieder im Podcast zu haben, genau zu dem Thema. Und dein Buch heißt, ich nehme es mal vorweg, Lebendigkeit entfesseln. Jo. Und darüber wollen wir heute sprechen. Freut mich, dass du da bist.
Ja, sehr gerne, Christoph. Freut mich auch, dass wir zum Buch sprechen.
Genau. Vielleicht für diejenigen Zuhörer, die den ersten Podcast mit dir aus dem letzten Jahr noch nicht gehört haben und dich noch nicht so gut kennen, sag mal ganz kurz etwas zu dir, wer du bist und was du machst. Die kurze Version.
Ja, es ist die kurze Version. Ich bin eine derjenigen, auf die die Augenhöhe-Initiative zurückgeht. Ich habe das mitentwickelt mit meinen Kollegen damals. Also wir haben Filme gemacht über Organisationen, die so ein bisschen anders funktionieren, als wir das normalerweise kennen. Darüber hatten wir ja letztes Mal auch recht ausführlich gesprochen. Und mir ist es ein Anliegen, dass Organisationen menschlich und ökonomisch erfolgreich zugleich sind. Damit wären wir ja auch schon fast beim Thema des Buches gelandet, in aller Kürze.
Genau, genau. Und wir verlinken auch den Podcast, den wir schon aufgenommen haben, in den Shownotes. Das heißt, da kann jeder nochmal reinhören, wenn er mehr zu dir und zu deinem Hintergrund erfahren möchte und wie du dorthin gekommen bist und wie du auch dazu gekommen bist, ein Buch zu schreiben. Mhm. Genau, Lebendigkeit entfesseln, das ist der Titel deines Buches. Jetzt habe ich mich gefragt, als ich das erste Mal den Titel gehört habe, ja was oder wo oder wer muss denn da eigentlich entfesselt werden? Worum geht es denn eigentlich in deinem Buch?
Na, es geht darum, dass in unseren Organisationen oft durch so viele Strukturen, Prozesse, eingefahrene Gewohnheiten und so weiter, das, was ich Lebendigkeit nenne, wie gefesselt ist. Und das auch trotz so kluger Ansätze wie jetzt New Work, Agilität, Scrum, da gibt's ja wahnsinnig viel, wo auch wirklich gute Ansätze drinstecken. Und doch hat man das Gefühl, das ist irgendwie nicht wirklich lebendig. Oder besser gesagt, es ist schon da, aber es ist irgendwie wie festgebunden, wie gefesselt. Aber die gute Nachricht dabei ist ja, wenn es gefesselt ist, kann man es auch entfesseln. Und das wäre auch echt, echt nötig, denn ohne das werden wir nie wirklich in Selbstorganisation kommen und mit komplexen Situationen nicht gut umgehen können. Dafür braucht es genau diese Lebendigkeit. Sage ich gern gleich noch ein bisschen was dazu, was ich darunter verstehe und was ich darunter nicht verstehe. Und ich habe einfach das Gefühl, wenn wir wollen, und das ist mir ein Anliegen, dass Menschen auch artgerechter arbeiten können und gleichzeitig die Unternehmen ihr Potenzial auf die Straße kriegen, dann ist genau das einer der wahrscheinlich erfolgsversprechendsten Wege, die Lebendigkeit freizulassen, die in den Organisationen schon da ist, aber eben gefesselt.
Wie bist du denn dazu gekommen, dass du erkannt hast, dass es das braucht, also mehr Lebendigkeit in Organisationen und eine Entfesselung? Und du hast ja sogar schon jetzt ein paar Prinzipien angesprochen. Wann hat es bei dir quasi die Erkenntnis gegeben, dass das irgendwie der Bedarf ist in vielen Organisationen, Unternehmen oder auch andersartigen Organisationen?
Also Ich kann mich tatsächlich an den Moment, wo ich auf den Begriff gekommen bin, kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich habe mich natürlich jetzt schon echt lange mit so Organisationen beschäftigt, die anders funktionieren, die irgendwie in ihrer Art, wie sie sich organisieren, sehr innovativ sind. Nicht erst in den Filmen, sondern auch schon vorher. Und da geht's dann immer um so Sachen wie ja, mit Komplexität umgehen und so weiter. Und irgendwie habe ich gemerkt, das ist irgendwie zu wenig, wenn wir unsere Unternehmen nur darauf trimmen und trainieren, mit Komplexität besser umgehen zu können, sondern da braucht's noch was mehr, damit es für die Organisation und für die Menschen funktioniert. Also ich habe es eben artgerecht genannt, ich finde das eigentlich einen treffendsten Begriff. Und aber diesen Begriff Lebendigkeit, weißt du, als ich das Buch verfasst hatte, kam vom Verlag die Bitte, ich möge das bitte definieren. Lebendigkeit, wie so eine kleine Duden-Definition. Das haben wir auch tatsächlich dann gemacht. Und da steht dann, wie das im Duden so ist, ne? Lebendigkeit, die. Und dahinter steht am meisten unterschätzte Dimension für Unternehmenserfolg, Arbeit und Leben. Unabdingbare Voraussetzung für den Umgang mit komplexen Systemen, Organisationen wie Menschen, denn wir sind das auch, so ein komplexes System. Und umfasst Intuition, Resonanz und Begegnung, nicht abschließend beschreibbar. Und dieser letzte Satz ist mir wichtig, denn wenn man wieder alles versucht zu definieren, ist schon wieder nicht mehr lebendig.
Okay, ich glaube, das hilft vielen auch nochmal, die Intention dahinter, hinter dem Begriff, aber auch dessen, was du siehst oder was du dir für Unternehmen und Organisationen wünschst, besser zu verstehen.
Ja, eins ist vielleicht noch, was ich dazu noch sagen kann. Es gibt irgendwie keinen Kriterienkatalog für Lebendigkeit. Das folgt eigentlich unmittelbar daraus. Das haben uns auch schon Leute gefragt, als wir damals die Filme gedreht haben, nach welchen Kriterien wir denn entscheiden, ob wir jetzt in einem Unternehmen drehen oder nicht. Und wir haben auch nie wirklich diese Unternehmen gesucht. Wir haben die mal gefunden. Das ist eine andere Bewegung. Und auch nie Kriterien abgearbeitet, sondern wir haben immer irgendwie gewusst, dass es passt. Vielleicht ist so ein bisschen wie bei Verliebtsein, ne? Da fragst du ja auch nicht, so habe ich jetzt die Liste abgehakt, ist sie das oder er oder nicht, sondern weißt es halt irgendwie. Und das, was ich im Buch versucht habe, ist eine Idee davon zu vermitteln, worauf es dabei ankommt, wie es sich so anfühlen könnte, damit man die eigene Intuition stärken kann, auch zu merken, wenn es dann lebendig zugeht. Aber das spürt man, ohne dass man jetzt sagen kann, das ist es.
Da gebe ich dir komplett recht, frage aber trotzdem meine Frage, was denn Lebendigkeit für dich bedeutet. Vielleicht hast du es jetzt auch schon, ich denke, du hast es schon ein paar Punkte auch schon angesprochen dazu, aber ich frage trotzdem noch mal explizit danach.
Na, wenn ich es jetzt auf einen Satz bringen soll, dann würde ich sagen, Lebendigkeit heißt erstmal, dass wir Organisationen wie Menschen nicht wie Maschinen behandeln. Also sprich immer glauben, wenn man jetzt irgendwas mit diesem System tut und dann weiß man schon, was hinten rauskommt. Das versuchen wir ja tatsächlich auch als Menschen zu einem Großteil inzwischen. Das macht mich immer so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Also verwundert wäre noch zu wenig, es erschreckt mich fast. Aber wir sind keine Maschinen und Organisationen sind es auch nicht. Und wenn ich das anerkenne und dann anfange, mit dem System so umzugehen, dass ich der Lebendigkeit Recht gebe oder der Rechnung trage, so rum, dann wird es viel greifbarer. Also.
Aber vielleicht auch viel, viel schwieriger jetzt.
Ja, auf eine Art wird es schwieriger, weil was du nicht mehr kannst, ist steuern. Also steuern im Sinne managen. Von, ich mache jetzt einen Plan und dann setzen wir den um.
Genau. Der Manager, der managen will, der braucht ein klares Ziel, klare Task, klares Vorgehen und so muss es laufen.
Genau. Und das ist auch für manche Aspekte im Unternehmen ist das richtig und wichtig, dass wir auch solche Pläne haben und das nur nicht immer daran messen, dass die auch aufgehen. Das ist, finde ich, ein Riesenunterschied. Also wir haben ja irgendwie so eine Idee entwickelt, es müsste so kommen, wie wir denken, dass es kommt. Und manchmal nennen wir das Plan oder wir nennen das Prognose oder wir haben Budgets gemacht fürs Jahr und so weiter. Aber ja, alles logischerweise unter Unsicherheit, weil wir können es nicht wissen. Und dazu braucht es so heftige Ereignisse wie jetzt mit der Corona-Krise, um zu merken, dass das einfach nicht aufgeht und nicht eintreten wird. Mach Pläne, setz dir Ziele. Es ist alles super, aber nicht um hinterher zu sagen, es war dann gut, wenn es aufgegangen ist, sondern es war dann gut, wenn es zu hilfreichen Entscheidungen und zum Losgehen und zum sich bewegen und zum was entwickeln beigetragen hat. Mhm. Und das ist ein lebendiges Vorgehen. Ja, dann gucke ich immer wieder, was ist denn jetzt passiert auf Grundlage dessen, was wir überlegt hatten, und dann entscheide ich das Nächste. Mhm.
Okay.
Und glaub nicht, ich könnte das jetzt schon wissen. Ich finde es auch mal lustig, wenn die Leute mal rufen, sie wollen jetzt wissen, wie das mit der Corona-Krise weitergeht. Hm. Ah ja, es wollen wahrscheinlich irgendwie alle gern wissen, aber es geht eben nicht.
Genau, weil da ein paar verschiedene Faktoren und in so einem komplexen System dazugehören. Ganz kurz, genau. Wir hatten gerade einen kurzen Unterbrecher. Ich denke, es ist aber okay für die Zuhörer. Und wir machen einfach mal weiter und hoffen, dass das mit dem Rascheln und mit den Unterbrechungen nicht nochmal auftritt. Bevor ich zu meiner Frage komme, wie man denn eigentlich entfesseln kann, wenn man davon ausgeht, eine Organisation und die Menschen, die da drin arbeiten, sind gefesselt, würde mich jetzt erstmal noch interessieren, für wen hast du denn das Buch geschrieben? An wen hast du gedacht und wen möchtest du ganz konkret mit deinen Botschaften im Buch auch erreichen?
Ich würde es mal so zusammenfassen. Das Buch ist für Menschen, die Sehnsucht haben nach einer anderen Art von Arbeit und denen immer klarer wird, dass unsere bisherige Art, uns zu organisieren und zusammenzuarbeiten, echt hohe Preise hat. Und zwar sowohl für die Menschen als auch für die Organisation. Weil für die Menschen ist nicht artgerecht und die Organisationen lassen Potenziale liegen. Ist beides doof. Und die Funktion, die Leute bekleiden im Unternehmen, ist dafür fast weniger wichtig. Also wenn ich so gucke, wer zum Beispiel auch in unsere Ausbildung kommt, Augenhöhe Wegbegleiter, die du ja bestens kennst, dann sind da Geschäftsführer wie du, da sind Vorstände, Führungskräfte, Organisationsentwickler, ab und an Schulleiter oder engagierte Mitarbeiterinnen. Und alle haben irgendwie gemeinsam, dass sie ihre Kraft dafür einsetzen wollen, dass unsere Organisationen eben ökonomisch erfolgreich und menschlich zugleich sind. Und dass sich das eben nicht ausschließt, sondern Gegenteil sogar eher bedingt. Hm.
Genau, kenne ich. Ich frage ja vor allem vor den Zuhörern, nicht für mich, sondern ich denke, weil viele Zuhörer einfach auch wissen wollen.
Ja, klar.
Ist das jetzt was für mich? Brauche ich? Muss ich das lesen? Bringt mir das was? Und deswegen war mir
ja,
die Frage
müssen muss natürlich sowieso keiner irgendwas. Das Buch ist wie eine kleine Handreichung für Menschen, die halt in ihren Organisationen etwas verändern mögen und voranbringen mögen und die wie nach einer Basis dafür suchen, für die Organisationsveränderung, ihre Transformation. Mhm. Und die dabei weniger auf so methodische Finessen aus sind, sondern mehr auf wesentliche Prinzipien und auch die Freude genießen daraus, für sich etwas zu machen und was Neues zu erproben. Mhm.
Genau. Prinzipien, auch schon das richtige Stichwort. Es geht ja um 8 Prinzipien in deinem Buch. Zu dem wir sicherlich auch gleich nochmal ansatzweise kommen. Wir wollen ja nicht alles verraten, wir wollen ja auch noch ein bisschen Lust aufs Lesen machen, auf das Buch an sich. Und da die Frage, ja, wie entfesselt man denn jetzt eigentlich, wenn man davon ausgeht, dass etwas gefesselt ist und man Lebendigkeit hervorrufen möchte, vielleicht etablieren möchte, ja, wie entfesselt man denn?
Also eine kurze Antwort steckt in dem, was ich eben fast schon mal ein bisschen gesagt hatte, nämlich indem man sowohl Organisationen und Menschen als das sieht, was sie sind, nämlich lebendige Systeme und keine Maschinen, und sie auch genau so behandelt. Und das bedeutet jetzt schon fast automatisch, dass es keine Entfesselungsanleitung geben kann, sondern dass ich das immer auch ein Stück individuell machen muss. Und da ich selber immer solche Antworten wahnsinnig unbefriedigend finde, von wegen, ja, gibt's ja keine Anleitung, dann ist, was aber schon gibt, sind eben Prinzipien, also wie Zutaten für den Kuchen, aber nicht das Rezept. Mhm. Also kein Methodenset, kein, ne, mach erst dies, sondern man kann da wie durchwandern und sich inspirieren lassen und gucken, was bedeutet das für mich? Man muss es aber auch. Also es ist nicht, lesen zu klappen und wissen, wie es jetzt geht, Gleichzeitig ist es aber auch kein Buch, das man durchackern müsste. Das kann man schon auf dem Sofa lesen. Hm. So ja. War es auch gedacht, soll Freude machen, es zu lesen und dann einladen, was Eigenes draus zu machen.
Okay, und jetzt gib doch mal einen Einblick, soweit du natürlich möchtest, in diese Prinzipien. Worum geht's? Gibt es da einen roten Faden? Wie baut das aufeinander auf? Wie bist du zu 8 Prinzipien überhaupt gekommen? Dass es 8 geworden sind, hätten ja auch 9 oder 10 sein können.
Ja, hätten 9 oder 10 auch 7 sein können. Am liebsten hätte ich 7 gehabt. Ich mag 7 irgendwie auch als Zahl sehr gerne. Aber die 8 fand ich nachher wahnsinnig toll. Wenn man die nämlich um 90 Grad dreht, dann entsteht ja das Unendlichkeitssymbol. Hm. Und finde, das hat eine ganz schöne Aussage. Ich habe eigentlich geguckt, was sind so Gemeinsamkeiten, die mir auffallen in all den Geschichten, die ich miterlebt habe, die ich zum Teil mitgestalten durfte in Organisationen. Und habe gedacht, was ist davon wie eine Verdichtung? Ohne zu sagen, ne, es muss jetzt abarbeiten, sondern es ist wirklich eher gedacht zum ein bisschen drin rumwandern. Und ich greife vielleicht mal 2 der Prinzipien raus und sage dazu ein paar Worte.
Gerne.
Eins ist leise wirken. Das ist mir wirklich sehr aufgefallen im Umgang mit so Pionieren in lebendigen Organisationen, wie ich diejenigen nenne, die dann sowas auch prägen. Das sind schon auch oft starke Persönlichkeiten, die auch kraftvoll führen in ihren Organisationen. Also ob das jetzt eine Pia Bründrup hier am Gymnasium Hohe Luft ist oder ein Carsten Voth bei HHP Berlin, ein Thomas Ditzer bei der Davis Hüstel. Und doch machen sie es anders als so viele. Die stehen nicht vorne an der Bühnenkante und sind laut. Die wirken leise. Und zu meiner Überraschung, als ich da so drüber nachdachte, ist bei mir ein Begriff im Kopf entstanden, der eigentlich total aus der Zeit gefallen ist. Nämlich Demut. Also Demut auch im Sinne von Bescheidenheit, von Anerkennung des Könnens, auch der Erfahrung, Ideen und Sichtweise anderer Menschen. Dann entsteht echt was ganz anderes. Wenn das am Start ist, also ich nenne das manchmal fast magisch, also wie zum Beispiel bei der Sparda Bank in München. Ich bin jetzt selbst gelernte Bankkauffrau und mich hat das echt geplättet, wie da die Atmosphäre ist in München in der Bank. Und die Zahlen auch. Ich dachte so, ja, man ist also möglicherweise ökonomisch erfolgreich, wenn man so unterwegs ist. Mhm. Schwer zu sagen, so, ich habe auch nicht so wirklich Lieblingsprinzipien und dann doch irgendwie, welches ich doch auch echt sehr mag, ist Selbstdenken und Selbstmachen. Das weist für mich darauf hin, dass lebendige Organisationen nicht durch Kopie eines Organisationsmodells oder irgendwie Anwendung bestimmter Methoden entstehen können. Da sind tolle Sachen bei, überhaupt keine Frage. Wenn man Holokratie, kollegiale Führung, Scrum und so weiter, da kann man auch viel von brauchen. Aber nur, so habe ich es dann im Buch beschrieben, wenn man sie eher als Kunstwerk benutzt und nicht als Kopiervorlage. Und was machst du mit einem Kunstwerk? Das guckst du vielleicht an und fragst dich, wozu inspiriert mich das? Welchen Widerspruch, welche Irritation ruft das hervor? Welche Zustimmung ruft das hervor? Und von da gehst du weiter. Und genau so auch mit Organisationsmodellen. Und nicht meinen, wenn ich es kopiere oder gar einführe. Ich höre immer einführen. Ja? Wir führen Holokratie ein. Ich sage, bitte lass das. Also abgesehen davon, dass es nicht wirklich geht. Denn ich habe es mit einem lebendigen, autopoietischen System zu tun. Das wehrt sich gegen Einführen. Ja. Es wird einfach nichts.
Sondern sowohl die Verantwortlichen also, selbst denken lassen zu solchen Möglichkeiten, Ansätzen, als auch die Organisation dahin zu versetzen, selbstständig darüber nachzudenken, wie etwas gut auch für die Organisation, für die Menschen, die da drin arbeiten, passen kann. Und das so zu gestalten.
Absolut. Und das heißt, genau, und das heißt dann auch eher immer wieder auch Dinge zu erproben. Und zu gucken, was hat denn welche Auswirkungen bei uns? Und das wirklich immer wieder zu studieren und zu sagen, okay, jetzt haben wir das probiert, weil wir dachten, dann, weiß nicht, wird das an der Stelle einfacher oder kommen wir da auf mehr Ideen? Und dann fragt man sich, ist es passiert oder nicht? Was müssen wir wieder verändern, neu erproben und das immer und immer wieder in kleinen Schleifen.
Okay, das waren jetzt mal zwei Prinzipien, leise wirken und selbst denken, selbst machen. Aus genau. den 8, die du in deinem Buch beschreibst und die dazu beitragen können, Lebendigkeit zu entfesseln. Ich denke, das macht auf jeden Fall Lust, auf jeden Fall bei mir. Ich bin auch noch nicht ganz durch, ist ja ganz frisch erst rausgekommen, das Buch am Freitag. Bin ich dir auch ganz dankbar, dass ich von dir ein Exemplar erhalten habe. Und werde ich definitiv auch lesen. Jetzt frage ich mich, was könnte denn sowas bewirken? Angenommen, jemand in einer Organisation bekommt das Buch in die Hände oder bestellt sich's bewusst, liest es, was macht der oder diejenige damit und was könnte das auslösen? Gehe ich damit jetzt zu meinem Chef und sage, guck mal hier, ich habe ein tolles Buch, lass uns das mal machen.
Also es ist schon mal eine coole Idee, jetzt, dem Chef auch eins zu schenken. Und mal zu gucken, was auf welchem Boden das dann bei ihm oder ihr fällt. Und weniger mit der Idee, dass dann was Bestimmtes passiert. Also habe ich mich auch sehr drum bemüht, nicht mit der Haltung zu schreiben, ich wüsste jetzt, wie es geht. Weil ich weiß es auch nicht. Was ich aber geben kann, ist im Haufen Erfahrung mit Organisationen, die solche Wege gegangen sind. Und was ich eher wollte, das hat der Thomas Ditzer, der am Freitag die Laudatio auf das Buch gehalten hat, ganz schön gesagt. Er sagte mir, du erlaubst deinen Leserinnen, durch deine Sammlung an Prinzipien zu wandeln, hier zu schauen, dort zu schauen und sich von Geschichten inspirieren zu lassen, der eigenen Neugierde zu folgen und dann immer wieder in Ruhe Bezüge zur eigenen Erfahrung herzustellen. Und dass irgendwie alles beweglich bleibt, selbst gewichtet werden und in Beziehung gesetzt werden kann. Also es entsteht, wie er sich ausdrückt, so eine freie Lese- und Denkbewegung. Und genau das war mir auch ein Anliegen. Es freut mich sehr, dass das auch so angekommen ist, das nicht wieder mit einer Idee unterwegs zu sein. Ich wüsste es jetzt. Deswegen weiß ich auch nicht, was die Lektüre des Buches in einer Organisation bewirken kann. Ich habe ein paar Hoffnungen, was es bewirken kann. Nämlich, dass es dann natürlich am Ende des Tages lebendiger zugeht. Im Sinne von artgerecht für die Menschen und Potenziale für die Organisation genutzt. Ich bin auch Ökonomin, ich bin gelernte Diplomkauffrau. Ich bin nicht so unterwegs nach dem Motto, ach ja, Hauptsache ist alles schön für die Menschen. Das taugt nicht. Wir brauchen schon immer beides. Also wenn es nett ist, aber ein Unternehmen dann pleite ist, haben wir nichts gewonnen. Ja, mein Vater war früher bei der AEG. Den Laden gibt's nicht mehr. Das war da immer nett. Die hatten eine tolle Kollegialität. Die hatten auch viel von dem, was man artgerecht in der Arbeit nennen könnte. Zumindest zu den Zeiten, wo mein Vater da auch noch war. Und doch haben sie irgendwas aus den Augen verloren. Und jetzt gibt's die AEG nicht mehr. Ja. Also, es braucht schon auch beides. Das ist mir wichtig. Also, dass wir auch nicht einseitig gucken und sagen, das macht's für die Menschen ganz schön. Das ist ja häufig, ne? Man hat entweder die Bewegung, man macht es für die Leute irgendwie schön oder man optimiert irgendwie an der Organisation rum oder ja. Ne, wendet Denkmodelle an, um sie für Komplexität fit zu machen, wendet systemtheoretische Denkmodelle an. Das ist alles super und reicht nicht. Es braucht das in der Vernetzung, in der Wechselbeziehung, dann entsteht Lebendigkeit.
Genau, also mit der Organisation und mit natürlich den Zielen oder dessen, warum es ein Unternehmen, eine Organisation auch gibt und natürlich auch mit den Menschen in dieser. Das, was ich jetzt rausgehört habe, ist, es schadet auf jeden Fall nicht, das Buch weiter zu verschenken an jemanden, dem man vielleicht was Gutes tun möchte oder den man vielleicht auch mit in diese Welt nehmen möchte. Und wenn es der Chef ist oder die Kollegen, Kolleginnen, dann sollte man das auf jeden Fall tun, weil das ist zumindest auch meine Erfahrung, die ich jetzt in den letzten Jahren gesammelt habe. Wenn man sich mit Leuten austauschen kann, die ähnliche Denkweise haben oder auch auf solche Themen natürlich gut anzusprechen sind, dann ist es auch gegenseitig sehr befruchtend und man kann auch sehr, sehr viel dadurch lernen. Und das macht ihr ja mit Augenhöhe Camps, Augenhöhe Labs, an denen ich ja auch sehr gerne teilnehme, regelmäßig. Weil einfach dieser Austausch auch mit anderen ganz, ganz wichtig ist.
Ja, der ist fürs Lernen wichtig, aber der ist für noch etwas wichtig, was ich lange total unterschätzt habe, was mir dann in der Resonanz auf die Filme so bewusst wurde. Und das ist, sich gegenseitig den Rücken zu stärken. Weil man ist ja manchmal, irgendwie wird man angeguckt, es steht am Ende des Buches so sinngemäß drin, als wenn man nicht alle Tassen im Schrank hätte. Also ich schreibe dann da so salopp rein, nimm's halt als Kompliment. Aber das ist ja erstmal gar nicht so einfach, wenn einem Leute um einen rum sagen, sag mal, bist du noch ganz fit? Und da aber Leute zu haben, die sagen, hey, da ist was dran. Das ist cool, was du machst und was du denkst. Mach weiter. Dann entsteht auch Kraft. Wir brauchen Verbündete, sonst geht es nicht. Als Einzelkämpfer gehst du ein. Versuch das bitte nicht als Einzelner.
Ja, definitiv. Kann ich so unterstreichen. Silke, ich denke, das, was du gesagt hast, macht Lust, das Buch zu lesen. Mir bestätigt das, was ich ja schon über dich und auch zu dem Buch weiß, und wird auch einen ganz, ganz wichtigen Platz bei uns bekommen, das Buch, bei uns im Büro, aber auch zu Hause. Ich bedanke mich sehr, dass du die Zeit hattest, mit mir auch nochmal dazu ins Gespräch zu gehen, um auch unsere Zuhörer daran teilhaben zu lassen. Und freue mich natürlich irgendwann auch von vielen positiven Beispielen zu hören und auch einfach zu sehen, wie das funktionieren kann und wie man das gestalten kann. Und hinten steht ja auch drauf, gestalten, nicht steuern. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Prämisse oder eine ganz, ganz wichtige Aussage auch. Fangt an zu gestalten.
Ja, und stärkt diese Gestaltungsseite. Die gibt es, glaube ich, in allen Organisationen schon. Das ist, die Lebendigkeit ist ja auch da. Sie ist eben oft bloß in Ketten gelegt. Also auch die Gestaltungskompetenz ist eigentlich da und braucht sie auch mal wieder ein bisschen auszuwickeln und wieder zu stärken.
Genau. Vielen Dank, Silke.
Sehr gerne, Christoph.